Wir haben das letzte Mal von uns ziemlich ausgiebig über Fragen der Atomenergie unterhalten. Und die Atomenergie als Beispiel beschrieben, dass eine Technik sehr viele Folgeprobleme schaffen kann, die sehr schwer in den Griff zu kriegen sind. Und ein anderer Bereich, der ganz essentiell wichtig ist für die Menschen heute und in alle Zukunft, ist die Ernährung, wie wir Lebensmittel produzieren. Und da kann man die industrielle Landwirtschaft auch als einen Bereich beschreiben, der unglaublich viele Probleme schafft. Was versteht man unter industrieller Landwirtschaft? Im Gegensatz eben zu einer traditionellen Landwirtschaft oder ökologischen Landwirtschaft werden die Stoffkreisläufe unterbrochen. Normalerweise wachsen Pflanzen, die Produzenten werden dann von Konsumenten verzehrt, also das ganze Nahrungssystem und die Destruenten, die bauen die organische Substanz wieder ab. Und diese Abbauprodukte können dann wieder zur Düngung verwendet werden, also Kompost und Stalldünger und anderes. Aber die industrielle Landwirtschaft, die produziert zum Beispiel Stroh als Abfall und Tierfäkalien auch als Abfall. Und da hat es ja Geschichten gegeben, dass die Gülle von Industriebetrieben, also von Massentierhaltung, exportiert wird nach Holland und ähnliche Sachen. Also die Stoffkreisläufe, die werden unterbrochen. Es entsteht aber eine unglaubliche Abhängigkeit von Erdöl. Der von mir schon mehrmals erwähnte und hochgeschätzte Ökonom Ernst Friedrich Schumacher, der hat es einmal so schön gesagt, wenn wir in den USA oder in einem anderen hochentwickelten Industrieland etwas essen, dann ist es zwar Nahrung, aber ökonomisch gesehen ist es Erdöl. Und Schumacher hat eben gesagt, man kann sich auf der Rückseite eines gebrauchten Briefumschlags ausrechnen, dass eine weltweit nach amerikanischem Vorbild betriebene Lebensmittelproduktion in 30 Jahren die Erdölvorräte aufzehren würde. Also steckt sehr viel fossile Energie in den Produkten der industriellen Landwirtschaft. Es besteht aber auch eine enorme Abhängigkeit von anderen Düngestoffen, zum Beispiel Phosphate, die müssen sozusagen zugekauft und verwendet werden. Ja, die industrielle Landwirtschaft wird mit teuren Großmaschinen erzeugt und an diese Maschinen wird dann aber auch die Landschaft angepasst. Also wir haben es heute mit einer sogenannten ausgeräumten Landschaft zu tun. Da werden auch Flurgehölze teilweise beseitigt. Es werden Bäche verrohrt, begradigt, verrohrt. Und auf diese Weise werden sehr viele Sonderstandorte zerstört. Die Landschaft wird natürlich auch hässlich. Es entsteht ein Artenschwund. Ich rede gerade von der ökologischen von der industriellen Landwirtschaft, die sehr viele Probleme schafft. Durch Beseitigung von sogenannten Sonderstandorten, das sind zum Beispiel Hecken oder Steinmauern oder geringe Bäche und so weiter, wird sehr viel an ökologischen Kleinlebensräumen zerstört, die Landschaft wird uniformiert. Ja, die schweren Maschinen führen zu einer Verdichtung des Bodens. Dazu kommt dann natürlich auch, dass eine Vernachlässigung der Humuswirtschaft die Bodenstruktur verändert, es zum Beispiel auch kaum Regenwürmer gibt, die ja von pflanzlichen Abfällen leben. Die Regenwürmer sind für den Boden ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Sie erzeugen Ton-Humus-Komplexe, also gute Nährstoffbedingungen. Aber wichtig ist auch, dass die Regenwürmer senkrechte Röhren bauen, ziemlich tief hinunter. Und wenn es regnet, dann geht der Regen also auch gleich zum Teil tief in den Boden rein. Wenn das fehlt und der Boden verdichtet ist und es kommt zu Starkregen, dann kann man das jederzeit sehen, wenn man zum Beispiel durchs Weinviertel fährt, dann sieht man die Abschwemmungen, da sieht man eben die Bodenerosion, weil natürlich auch manchmal falsch gepflückt wird, also so in der nicht waagrecht. Wenn es da regnet, bleibt das Wasser hier stehen, aber wenn man im Gefälle runterpflückt, was manchmal ist, ja, da entstehen dann Gerinne. Das Wasser geht nicht so schnell in den Boden rein, sondern spült die oberste Bodenschicht weg. Und da kann man dann manchmal sehen, bei so verdichteten Böden, da steht dann noch ein starken Regen tagelang das Wasser, das geht gar nicht in den Boden rein. Also auch diese Sachen sind ganz entscheidend. Eben der Boden verliert an Humus, die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab, Bodenerosion habe ich gerade erwähnt, aber es kommen auch Dünger und Pestizide ins Grundwasser. Es wird ja auch ganz nicht örtlich immer gut versickert, aber irgendwo wird es weggespült und kommt dann doch ins Grundwasser. Ja, die industrielle Landwirtschaft führt dann natürlich dazu, dass die kleinen Bauern nicht mehr mitkönnen. Das nennt man dann halt das Bauernsterben. Und das war so lange in der Vergangenheit kein akutes Arbeitsplatzproblem, als die aufgebenden Kleinbauern in der Industrie sofort gut untergekommen sind und das zum Teil sogar als Vorteil empfunden haben. Sie haben jetzt einen Urlaub gehabt, sie haben Geld gehabt und sie haben nicht mehr diese mühseligen täglichen Pflichten gehabt in der Früh, was sich jetzt melken und die Tiere füttern und keinen Urlaub haben. Also es ist das durchaus reibungslos gelaufen, aber hat natürlich dramatische Folgen gehabt. Ich kann mich ja noch gut erinnern, als kleines Kind, wenn wir so auf Sommerfrische waren, bei Bauern oder bei so Nebenerwerbslandwirten, die eine Pension betrieben haben, ein Gasthaus und Zimmer vermietet haben. In der Steiermark, wo ich da öfter war, ja, da habe ich eigentlich keinen Bauern gesehen, der einen Traktor gehabt hat. Und die haben alle entweder Ochsen gespannt oder Pferde gehabt und ein Kleinbauer, Nebenerwerbsbauer, der hat halt zwei Kühe gehabt und die eine hat den Pflug ziehen müssen. Und das Weizenfeld ist mit der Sense gemäht worden. Also das waren ganz andere Zustände. Mühsam, aber hat funktioniert. Und ich habe ja die Landschaft noch erlebt, bevor DDT und andere Pestizide eingesetzt worden sind. Ja, und Wiesen waren voller bunter Blumen und da hat es nur so gesummt an Insekten, was da los war und natürlich Vögel. Ja, das hat sich alles dramatisch verändert in der letzten Zeit. Was dann natürlich auch dazu kommt, früher hat es auch in der Landwirtschaft eine unglaubliche genetische Vielfalt gegeben, weil natürlich jeder Bauer, der hat Saatgut wieder zurückgehalten, der hat kein Saatgut gekauft, sondern der hat selber seinen Weizen oder Roggen oder anderes angebaut, immer wieder. Und auf diese Art sind natürlich auch lokal angepasste Sorten entstanden, die den Klima- und Wetterbedingungen und sich jetzt Höhenlagen und Temperaturverhältnissen gut angepasst waren. Also auch das ist etwas, was zu bedenken ist. Man hat eben auch immer wieder die Produktivität erhöht, auch bei den Nutztierrassen. Und ja, Bauern haben ja eben auch zum Beispiel gesagt, ja, früher, die Rinder, die waren viel gesünder, die haben eigentlich keinen Tierarzt gebraucht, haben eine hohe Lebensleistung gehabt, viele Kälber geboren und waren auch gut auf der Alm, haben da gut geweidet. Ja, die Hochleistungsrinder, die sind da wesentlich weniger tüchtig. Die warten, dass man ihnen das Futter vor die Nase schaufelt und vieles andere mehr sind viel krankheitsanfälliger. Das Ganze ist natürlich noch viel extremer geworden, wenn man da zum Beispiel die Rinder mit Hormonen spritzt und die kriegen dann, die geben dann noch mehr Milch und so weiter, aber sind krank, leiden oft an Euterentzündungen und ähnliches. Also da hat sich sehr, sehr viel getan und nicht unbedingt zum Besseren. Und was natürlich dazu kommt, solche industriellen Landwirtschaftsformen, die auf maximalen Ertrag hingedrängt sind, die erzeugen auch Überschüsse. Die müssen dann verkauft werden und die werden dann auch subventioniert, dass man es exportieren kann. Aber in den Ländern, wohin sie exportiert werden, schädigen sie die lokale Landwirtschaft. Die kann da nicht mitkommen. Und auf diese Art sind auch dann in den Zielländern, sagen wir in der dritten Welt, ist da sehr viel Landwirtschaft zerstört worden, angepasste Landwirtschaft. Und wir dürfen eben nicht vergessen, der wesentliche Aspekt ist, eben auch, dass man diese Nahrungsexporte auch als politisches Machtinstrument einsetzt. Da gibt es klare Aussagen von ehemaligen amerikanischen, ich glaube, er war damals Außenminister McNamara, der gesagt hat, ja, also das ist eine gute Nachricht, wenn man Länder mit Nahrungsmittelexporten abhängig machen kann. Weil dann kann man ihnen dann Bedingungen auferlegen, unter denen man ihnen dann was liefert. Ja, und die industrielle Landwirtschaft, das muss man als Fazit natürlich sehen, ist nicht zukunftsfähig. Im Moment produziert sie und zwar durchaus erfolgreich, aber mit unglaublichem Energieeinsatz. Eben. Und dieser Energieeinsatz, da gibt es eine berühmte alte Grafik. Man kann die sehr schlecht lesen, leider. Aber da sehen Sie, das ist sozusagen die Hilfsenergie, was man an Erdölenergie investieren muss, um eine Kalorie Lebensmittel zu produzieren. Und da sehen Sie, das sind die erforderlichen Kalorien, die eingesetzt werden müssen für eine Lebensmittelkalorie. Und da ist die Primi. Aha, das ist falsch. Also. Na, das ist ja blöd. Ja. Ja. Also primitive Wechselwirtschaft oder was ist das? Reiskultur. Ja, da wird ungefähr pro investierter Energieeinheit wird das 50-fache geerntet. Also es ist sozusagen ein positiver Ertrag. Das amerikanische Lebensmittelsystem hat ungefähr 1910 pro Lebensmittelkalorie eine Kalorie Erdöl verbraucht. Und das ist dann bis zum Jahr 70 ist es aufgegangen auf 10. Heute sind wir wesentlich höher. Und es gibt Zahlen, mir ist zum Beispiel untergekommen in einer Publikation über den Stoffwechsel der Stadt London. Da sind solche Zahlen drinnen. Eine Mangofrucht, die mit Luftfracht nach London gebracht wird, da steckt, glaube ich, das 70-fache an Erdöl drin, was man an Lebensmittelenergie zu sich nimmt. Also dieses Lebensmittelsystem, das wir heute haben, das ist extrem erdölabhängig. Also was man an Energie in den Dünger investieren muss, wenn man sich jetzt die geopolitischen Kommentare anhört, der Krieg gegen den Iran, den Israel und die USA angefangen haben, der hat dazu geführt, dass jetzt die Straße von Hormuz im Persischen Golf blockiert ist und dort gehen 20% des Weltöl Verbrauchs werden da durchgefahren normalerweise. Und die ist jetzt unterbrochen, diese Straße. Und das bedeutet, wie eben Ökonomen ausführen, eine enorme Auswirkung erstens einmal auf den Erdölpreis. Es treten Versorgungsschwierigkeiten auf und vor allen Dingen auch mit Düngemitteln, die in dieser Region erzeugt werden, mit sehr viel Energieaufwand. Und die fehlen jetzt auch. Also wenn diese industrielle Landwirtschaft, die abhängig ist von Düngemitteln, wenn diese Düngemittelimporte nicht mehr funktionieren, dann treten also gewaltige Folgeprobleme auf. Ja, natürlich trägt diese ganze Wirtschaft zum Artensterben bei, ich habe es ja schon erwähnt, Zerstörung von Lebensräumen, das ist aber jetzt eine allgemeine Erklärung. Da braucht man sich auch nur mit Google Earth die Satellitenbilder anschauen und erkennen, dass dort, wo mal früher große Naturgebiete waren, sind dann Straßen und Siedlungen und so weiter. All das ist natürlich eine dramatische Ursache für Artensterben. Die Fragmentierung von Lebensräumen ist eine ganz wesentliche Ursache. Man muss sich das so vorstellen, in einem großen Lebensraum, da sind sich jetzt Berge drinnen und verschiedene klimatische Regionen und da vermehrt sich jetzt vielleicht die Art A besser als die Art B. Aber sie kommen in den Regionen durchaus vor, die eine ein bisschen häufiger, die andere weniger. Aber wenn ich das jetzt abtrenne und sozusagen jetzt zerteile diesen Lebensraum, dann sind Arten mit ähnlichen Ansprüchen, die konkurrieren einander weg sozusagen. Die weniger tüchtige, die stirbt dann aus, weil sie kann nicht von dem Ort, wo sie die Überlegene ist, nachwandern. Und so führt diese eine Fragmentierung auf jeden Fall zu einem Artenschwund. Da gibt es ganz alte klassische Untersuchungen. Der Panama-Kanal wurde ja gebaut und da sind eine ganze Menge Inseln entstanden im Regenwald. Und die eine, Boro, Colorado, da hat meine Forschungsstation hingebaut und hat eben die ökologischen Veränderungen festgestellt und eben da sind viele, viele Arten ausgestorben, weil einfach das Nachwandern nicht mehr funktioniert. Also Fragmentierung von Lebensräumen ist eben eine ganz wesentliche Ursache von Artensterben. Positiv jetzt ein Blick auf die Stadt Wien. Da gibt es eine ganze Reihe von sehr spannenden Initiativen, auch des Naturschutzbundes gemeinsam mit der Stadt Wien, dass zum Beispiel Baumscheiben werden betreut von Anrainern und da werden manche Straßen sogar sozusagen als Verbindungen für Pflanzen und Tiere gestaltet. Und auf diese Art kann man eben Fragmentierung ein bisschen abdämmen. Natürlich der Biozideinsatz und Raubbau eben auch im Bereich Jagd, Fischerei und so weiter. Dann ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich die Faunen- und Florenfälschung mit invasiven Arten. Da gibt es jede Menge dramatischer Erfahrungen. Ja, die berühmteste ist natürlich, sind die Kaninchen in Australien. Da hat ein ehemals englischer, aus England stammender Farmer in Australien, der hat sein schönes Hobby, die Kaninchenjagd, hat er vermisst. Daraufhin hat er sich ein paar Kaninchen schicken lassen aus England und hat die dort freigelassen, zuerst einmal auf seinem Grundstück. Ja, und dann ist eine Riesenplage entstanden. Also man hat da mit dieser vermeintlichen Verbesserung von Ökosystemen hat man unermesslichen Schaden angerichtet. Man hat zum Beispiel auch auf den westindischen Inseln, wo man hat ja auch ganz brutal die Wälder zerstört auf vielen Inseln und hat dann dort meinetwegen Zuckerrohr oder ähnliches angepflanzt. Und solche Monokulturen sind natürlich anfällig für Tiere, die sich von diesen Pflanzen ernähren und keine Feinde haben. Also da ist zum Beispiel die Rohrratte, die war sehr schädlich in den Plantagen. Ja, da hat man dann Mungos eingeführt. Oder auch ja, und oder andere Tiere und da ist dann immer wieder sind da Dinge passiert, die man sich vorher nicht ausmalen konnte. Das berühmte Beispiel, das schon in klassischen Ökologiebüchern drin steht, ist die Insel St. Helena im Atlantik. Eine ursprünglich mal tropische Insel mit einer endemischen Pflanzenwelt und Tierwelt. Und da haben Walfänger, haben dort ein paar Ziegen ausgesetzt, damit sie, wenn sie dort vorbeikommen, wieder ein bisschen Frischfleisch sich verschaffen können. Und da gibt es dann ganz traurige Berichte von den Verwaltungen dort, dass zuschauen hat können, wie der Wald zerstört worden ist. Es gab keine Verjüngung mehr, weil die Ziegen alle Sämlinge gefressen haben. Dann irgendwann sind die alten Bäume auch eingegangen und aus einer tropischen, bewachsenen Insel ist so ein Felseneiland, ein erodiertes geworden. Also natürlich auch eine dramatische Geschichte ist der Viktoriasee, in dem man den Nilbarsch, Lates Niloticus, eingesetzt hat, einen großen Barsch. Ja, damit verbessert man jetzt dieses Ökosystem, hat da jetzt einen schönen Speisefisch mehr. Fische gibt es dort genug. Und zwar in diesen großen afrikanischen Seen gibt es hunderte endemische Arten, die nur dort vorkommen. Aber der Neil Barsch, der hat da sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Viele sind ausgerottet worden, Arten. Aber das hat sich dann auch noch dramatisch verändert. Da gibt es auch einen Film drüber, Darwins Nightmare, weil man hat dann diesen Neil Barsch exportiert und die Flugzeuge, die dann leer wieder gekommen wären, die wurden benutzt, dass man Waffen dann hinbringt. Und ja, da hat es die ärgsten Probleme gegeben in der Folgezeit. Ja, natürlich Dominoeffekte, weil wenn sozusagen jetzt irgendwelche Arten aussterben, dann schädigt das natürlich alle die, die von dieser Art abhängig sind. Da gibt es auch dramatische Beispiele. Das heißt auch, dass man, wenn man jetzt eine Arteninventar machen würde, dann heißt es das nicht, dass man das so, dass das so bleiben kann, sondern das kann, dieser Dominoeffekt, der dauert zeitlang. Das heißt, die Geschichte geht dann auch noch weiter. Ja, die grüne Revolution. Auch sozusagen ein ganz dramatischer Vorgang. Das lineare Denken funktioniert ja so, dass man einfach in schlichten Ursache-Wirkungen denkt. Und jetzt ist völlig klar, auf der Welt gibt es Hunger in vielen Regionen. Und da war dann das Argument, naja, also große Probleme erfordern große Lösungen. Ich muss jetzt die Landwirtschaft modernisieren, ich muss mit allen Mitteln die Produktivität erhöhen. Und damit kann ich den Hunger besiegen. Das ist aber auch, wie man klar sehen kann, ein Reduktionismus. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, was man unter Reduktionismus verstehen kann, dass ich sozusagen einen Aspekt hernehme, aber viele andere höher geordnete Fragen einfach ausblende. Und von einem niedrigen Niveau her, glaubt, in komplexen Systemen eine Verbesserung erzeugen zu können. Also Hunger ist Nahrungsmangel und wenn ich mehr Nahrung produziere, ist das eine Methode gegen den Hunger. So einfach klingt das. Wenn man sich aber überlegt, wer hat den Hunger? Ja, das sind die Leute, die kein Geld haben, um am Markt eine Nachfrage zu erzeugen. Wenn ich jetzt den Markt flute mit noch mehr Lebensmitteln, erreicht es die Hungrigen, die Bedürftigen überhaupt nicht, sondern da wird mehr verschwendet. Dann ist es billig. Dann kann man damit Tiere füttern, damit kann man ja. Jetzt ist die Frage natürlich, ob das überhaupt dieses Argument überhaupt ernst gemeint war. Aber ganz wesentlich ist jetzt, was versteht man unter der grünen Revolution? Große Monokulturen mit Hochleistungssorten, aber wie Sie in der Klammer sehen, Cash Crops, das sind Dinge, die man am Weltmarkt gut verkaufen kann. Und da hat man den Ländern der Dritten Welt auch gesagt, schaut her, ihr könnt euch da wirtschaftlich erholen, ihr könnt es da mit euren Produkten können Sie am Weltmarkt zu Geld kommen. Ja, da braucht man aber natürlich jetzt moderne Großmaschinen. Ja, die muss man natürlich vorwiegend in den USA kaufen. Dann braucht man natürlich dazu massiven Einsatz von Agrochemikalien, Dünger, Pestizide, künstliche Bewässerung. Ja. Ja, die Folgen waren natürlich nicht die, die man erhofft hat. Es hat ökologische Folgen gegeben. Schädlingskalamitäten. Ist ja kein Wunder, wenn ich eine riesige Monokultur habe und da ist jetzt ein pflanzenfressendes Insekt mit der Fähigkeit zur Massenvermehrung, ja, dem geht es hervorragend. Ne? Keine Feinde und jede Menge Nahrung. Dazu kommt dann noch etwas, das auch sehr spannend ist. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erwähnt. Es gab einen französischen Agrarwissenschaftler, Francis Chabensou, hat der geheißen. Und der hat ein Buch geschrieben, Pflanzengesundheit und so irgendwo, ich weiß jetzt den Titel, fällt mir nicht ein. Und darin führt er etwas ganz Wichtiges aus, was auch der Agrarwissenschaftler José Lutzenberger beobachtet hat. Sie finden im Kurs, also im Moodle-Kurs, auch einen Aufsatz, zwei Aufsätze, glaube ich, von José Lutzenberger, die sehr spannend sind. Er war Düngemittelberater in Brasilien und hat interessante Beobachtungen gemacht, die ihn dann zum Kritiker der industriellen Landwirtschaft werden ließen. Er hat zum Beispiel gesehen, riesige Kartoffelfelder, die noch gut gedüngt worden sind. Und da war ein unglaublicher Lausbefall. Und naja, da verwendet man halt dann Gifte. Und ihm ist aber aufgefallen, dass am Rand, dort wo nicht gedüngt worden ist, dass da die Kartoffeln nicht befallen waren. Und die Erkenntnis ist einfach die, auf die auch Francis Chabussou eingeht. Läuse und viele pflanzensaftsaugenden Insekten saugen sozusagen, um ihren Bedarf an Aminosäuren zu decken und brauchen sozusagen freie Aminosäuren im Saftstrom. Der Zucker, der ist überschüssig, der wird abgegeben als Honigdau. Sie kennen das sicher, die Ameisen, die melken direkt die Blattläuse und ernähren sich da. Und wenn ich jetzt mit Stickstoffdünger dünge, mit leicht löslichem Dünger, dann ändert sich der ganze Proteinstoffwechsel der Pflanze und im Saftstrom sind mehr freie Aminosäuren. Das heißt, die Pflanze wird viel nahrhafter und interessanter für die Schädlinge. Und dort am Rand, wo nicht gedüngt worden ist, dort ist die Pflanze, haben die Kartoffelpflanzen keinen Befall gehabt. Die waren nicht so attraktiv. Ich hatte einen guten Freund, Gernot Gräfe, der ein Verhaltensforscher war und im Burgenland ein Pionier der ökologischen Landwirtschaft war in den 1970er Jahren. Der hat zum Beispiel einen sehr spannenden Versuch gemacht, zwei Kartoffelfelder, so ungefähr in der Größe wie dieser Saal. Einen hat er konventionell gedüngt und den anderen mit Kompost. Er hat mit Dresdner Kompost gearbeitet. Die Pressrückstände vom Weinbau hat er kompostiert und das war ein ganz hochwertiger Dünger. Und dann hat er Kartoffelkäfer einfach freien Lauf gelassen und hat diese beiden Parzellen beobachtet. Ich habe damals sogar eben auch das alles fotografiert und der mit Stickstoffdünger gedüngte Bereich, war nichts zu ernten, da haben die Kartoffelkäfer alles zusammengefressen. Und im Nebenfeld, neben den häufigen Kartoffelkäfern, die kompostgedüngte Parzelle, da waren auch Kartoffelkäfer, aber dort hat er ernten können. Die haben einfach, die Pflanzen waren resistenter gegen die Insekten. Und solche Dinge sind immer wieder auch beobachtet worden. Gernot Graefe hat auch im Weinbau gearbeitet und da haben ja alle behauptet, also biologisch geht es überhaupt nicht beim Weinbau. Aber er hat eben auch zwei Parzellen gehabt und hat da abgeerntet. In der Bioparzelle war der Ernteertrag geringer, mengenmäßig, aber die Qualität war um so viel besser, dass er beim Verkauf an die Genossenschaft hat er einen höheren Erlös gehabt bei dem Bioprodukt, weil da der Zuckergehalt höher war und waren einfach besser. Also, das sind ganz wichtige Dinge. Also Schädlingskalamitäten, Bodenzerstörung, wie schon vorhin erwähnt, aber natürlich soziale Folgen. Ja, also vielleicht zu den Schädlingskalamitäten, muss man natürlich auch sagen, dass der chemische Krieg gegen Schädlinge eine ziemlich aussichtslose Sache ist, weil sie in diesen ungemein individuenreichen Populationen gibt es natürlich auch immer wieder Mutationen und diejenigen, die eine verbesserte Resistenz gegen die Pestizide ermöglichen, die haben dann einen unglaublichen Vorteil und auf diese Art gibt es da verhältnismäßig rasche Anpassungen an Begiftung. Und vor allen Dingen die Gifte, die sozusagen persistent sind, die auf lange Zeit wirken, die sind natürlich ein enormer Auslöser für, oder da, ja, das ist eine Voraussetzung eben auch für die Resistenzbildung. Und man hat da bei bestimmten Fruchtfliegen hat man Untersuchungen gemacht und ist darauf gekommen, dass es sozusagen verschiedene Formen der Anpassung gegen Gifte gibt. Zum Beispiel, dass der Besatz an Borsten bei den Atemöffnungen der Insekten, bei den Stigmen, bei einer Mutation so verstärkt ist, dass weniger Gifte in diese Tracheen reinkommen. Die haben eine bessere Überlebenschance. Dann hat es andere gegeben, die irgendwie ein Enzym hatten, das mit dem Gift fertig wird, und zu einem gewissen Grad. Und andere, die haben ein Verhalten gehabt, dass mehr an der Blattunterseite gesessen sind. Und nach einiger Zeit hat es dann Individuen gegeben, die alle drei Eigenschaften hatten. Und die haben dann einen guten, viel bessere Überlebenschance gehabt. Und auf diese Art entstehen eben Resistenzen und zwingen dann dazu zu immer neuen Giften und neuen Dingen. Und dieser chemische Krieg ist auf Dauer natürlich nicht zu gewinnen. Aber es gibt bei der Grünen Revolution natürlich dramatische soziale Folgen. Die ursprünglich kleinräumige agrarische Gesellschaft, wo meinetwegen waren da Großgrundbesitzer, aber kleine Pächter und die haben ein bescheidenes, aber doch ein Auskommen gehabt. Jetzt hat man diesen Großgrundbesitzer gesagt, pass auf, du kannst Geld machen mit der grünen Revolution, wenn es da mit uns mittust. Diese Leute, die brauchst du dann nicht mehr. Du hast dann große Erntemaschinen und alles Mögliche. Die Kleinen, die haben sozusagen ihre Existenz verloren, sind abgewandert in Städte und dann in Elendsvierteln gelandet, in Slums. Dort ist ihnen gar nicht gut gegangen. Und die ökonomischen Folgen waren auch anders als erhofft für die dortigen Leute. Eine wachsende Abhängigkeit von den Agrokonzernen, eine zunehmende Verschuldung. Und es können ja auch die Märkte manipuliert werden, immer dann, wann in Brasilien die Erdnuss Ernte war, waren die Preise am Weltmarkt komischerweise gering. Sie haben dann weniger Geld gekriegt, als man erwartet hatte und so weiter. Jetzt kann man sagen, ein Scheitern auf allen Linien. Ich habe über dieses Thema mit einem Kollegen hier an der BOKU auch öfter diskutiert. Der Kollege Ruggenbauer, ein Pflanzenbauspezialist. Und der hat immer wieder auch erklärt, dass dort und da hat ja doch funktioniert die grüne Revolution. Aber immer wieder, wenn wir dann weiter diskutiert haben, hat er eben erklärt, naja, ökologischer Landbau wäre natürlich besser, aber in diesem Wirtschaftssystem geht es halt nicht anders. So, also Fazit auf allen Linien. Scheitern auf allen Linien. Aber wenn man das Ganze weiter durchdenkt, und irgendwann bin ich auf das auch drauf gekommen, da muss man sagen, der Plan, sogenannte Entwicklungsländer mit interessanten Rohstoffen in die Schuldenfalle zu locken, um sie ausplündern zu können, der hat funktioniert. Und da ist eine Schlüssel, Person, die mir diesen Einsicht vermittelt hat, ein Amerikaner namens John Perkins, und der sich bezeichnet als Economic Hitman. Er war beim amerikanischen Geheimdienst ausgebildet und ist in Länder geschickt worden, die für die Amerikaner interessant waren, also zum Beispiel in Lateinamerika irgendwo, und hat eben dort, den Weg bereitet für grüne Revolution und andere Fortschrittskonzepte und hat in aller Klarheit eben auch dann später verstanden, dass es da nicht um Entwicklungshilfe geht, sondern um Einfluss, um eben die Leute in die Schuldenfalle zu locken und dann erpressen zu können. Der John Perkins, das ist überhaupt eine ganz arge Sache, die dann hoch ins Politische natürlich geht. Er wurde zum Beispiel geschickt zu einem neu gewählten Präsidenten in einem lateinamerikanischen Staat, der gewonnen hat die Wahlen mit einem Sozialprogramm, Bodenreform, wo man den Ärmsten hilft, ihr Leben zu verbessern. Zudem ist er hingeschickt worden und hat ihn gratuliert zu seinem Wahlerfolg und hat dann gesagt, ich habe zwei Sachen für Sie da, sind ein paar Millionen für Sie und Ihre Familie, wenn Sie mit uns mitspielen. Wenn Sie Ihr Programm durchsetzen wollen, gibt es da eine Pistole, mit der werden Sie erschossen. Und wenn der nicht darauf eingeht, dann zieht er sich zurück, der John Perkins, und hat dann ihm gesagt, ja, die Schakale vom CIA erledigen den Rest. Ja, und dieser besagte Präsident und seine Frau sind dann ein paar Monate später bei einem Flugzeugunglück umgekommen. Und ähnliche Geschichten. Ja. Also, und er hat dann Morddrohungen bekommen, der Perkins, als er begonnen hat, sozusagen nach seinem Sinneswandel, ja, an die Öffentlichkeit zu treten, hat dann ein Buch geschrieben. Und für mich ein sehr interessanter Mensch, der dann eben gesagt hat, ja, er weiß nicht, ob er noch 20 Tage oder 20 Jahre oder länger lebt. Aber er will jeden Tag dazu verwenden, seine Schuld abzutragen, die er auf sich geladen hat. Hat dann auch Vorträge gehalten in Lateinamerika, hat sich der Kritik der Betroffenen ausgesetzt, die dann die Opfer eigentlich dieser Strategien waren. Also da tut sich ungeheuer viel auf dem Gebiet und das gehört eben alles auch dazu. Da darf man nicht von nur von Ertrag und so weiter reden. Also im Grunde genommen ist die industrielle Landwirtschaft in ihrer drastischen Ausprägung grüne Revolution etwas, was auf keinen Fall zukunftsfähig ist. Es gibt dann auch im Internet spannende Filme über Monsanto. Das ist eben diese große amerikanische Firma, die Gifte produziert und Gentechnik produziert. Und das ist natürlich ein eigener Aspekt. Über die Gentechnik werden wir noch reden. Gentechnik in der Landwirtschaft, die eben auch ein Kind der industriellen Landwirtschaft ist. Über Gentechnik in der Landwirtschaft wurde ja auch an der BOKU häufig diskutiert. Ich selber war ja Sprecher des Gentechnik-Volksbegehrens mit den drei Forderungen: kein Essen aus dem Genlabor in Österreich, keine Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen und keine Patente auf Leben, keine Patente auf Gene. Ja, was ist der ökonomische Fundamentalismus? Der Glaube an das, was man die unsichtbare Hand nennt. Adam Smith, ein prominenter Ökonom, der hat eben dieses Konzept der unsichtbaren Hand behandelt, nämlich der Glaube, dass egal wie raffsüchtig jemand ist, er gar nicht anders kann, so die These von Adam Smith, als das allgemeine Wohl zu mehren. Also jemand, der jetzt Geld scheffelt und so weiter, ja, der schafft aber nebenher auch Arbeitsplätze und einen Mehrwert und so weiter. Also im Grunde, ob er will oder nicht, die unsichtbare Hand sorgt dafür, wenn man den Markt nur frei lässt und nicht beeinflusst, dann wird auf jeden Fall wird das Gemeinwohl erhöht. So ist der Glaube. Aber das stimmt natürlich auch nicht in dieser Form. Die neoliberale Auffassung von Wirtschaft ist etwas sehr Nüchternes, und der Nobelpreisträger Milton Friedman, der hat das auf den Punkt gebracht und gesagt, the business of business is business. Und dann hat er noch einmal auch gesagt, the social responsibility of business is to increase its profits. Also die soziale Verantwortung der Wirtschaft besteht darin, den Gewinn zu maximieren. Und das ist natürlich ein Dogma, das man durchaus in Frage stellen kann und sagen kann, ja, der Sinn der Wirtschaft ist, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Nicht, dass maximaler Profit entsteht, sondern dass Geschäfte für alle Beteiligten vorteilhaft sind. Ein deutscher Religionsphilosoph, Georg Picht, der hat sehr früh schon, als man die Umweltproblematik erkannt hat, dazu Stellung bezogen. 1971 hat er zum Beispiel gesagt, auf dem schmalen Grat des Überlebens zwischen verschiedenen Alternativen des Untergangs verändert sich der Begriff der Politik. Politik kann heute nur noch als die Kunst verstanden werden, die Existenz der Menschen in einer gefährdeten Welt zu sichern. Sie ist die Kunst, Vernunft zu realisieren. Und er hat dann weiter gesagt, nach dem Maßstab dieser Definition kann die politische Praxis, die uns umgibt, nur als eine Negation der Politik betrachtet werden. Auf einem Schiff, das ohne Steuermann dem Felsen zutreibt, an dem es scheitert. Es scheint das Spiel um Macht, um Positionen und um Kompetenz als ein Gespenstertanz. Die Frage, wer die Macht besitzt, ist von sekundärer Bedeutung verglichen mit der Frage, wie sie gebraucht wird. Keine Regierung, keine Nation, kein System und keine Ideologie hat ein Monopol auf Vernunft. Die Sicherung unserer Existenz hängt nur im beschränkten Umfang davon ab, wer ans Steuer kommt, wer ans Ruder kommt. Weit wichtiger ist die Frage, ob man mit diesem Ruder auch steuern kann. Also er hat dann auch eben beschrieben, wie gering die Chancen sind, das System grundlegend zu ändern. Also eine an sich sehr tief schürfende Sicht der Dinge. Ich habe dann auch eine Grafik. Also Moment, was war da? Wenn wir uns anschauen, wo heute die Vorgaben herkommen, dann muss man sagen, ja, eigentlich aus Bereichen, die man den tiefen Staat nennt. Was ist der tiefe Staat? Da kommt man, das sind sozusagen die Machtstrukturen, die hinter der Politik stehen. Es sind ja, wie man aus Erfahrung mitbekommen kann, die Politiker nicht die von denen wirklich die Veränderungen ausgehen, die so die Macht haben, das umzusetzen, was man eigentlich umsetzen sollte. Vielleicht eine nette Anekdote einer meiner alten Freunde und Umweltaktivisten, Kollegen, Wolfgang Pegny, der lange bei Greenpeace aktiv war und sich seit längerer Zeit mit dem Konzept ökologischer Fußabdruck befasst, hat mir vor ein paar Jahren, das ist schon ein paar Jahre her, mal gesagt, du, ich war da jetzt bei einem Vortrag, wo der Franz Fischler vorgetragen hat, der ehemalige Agrarkommissär der EU, und damals, eben vor ein paar Jahren, war er Präsident des Ökosozialen Forums. Und der Wolfgang Pegny hat ihm erzählt, der Franz Fischler hat einen Vortrag gehalten, wo anwesende Umweltschützer ganz hingerissen waren. Der Wolfgang hat gesagt, ja, man hat fast feuchte Augen gekriegt, so schön war das. Also er hat keiner. Kein Umweltaktivist hätte einen schöneren Vortrag halten können als der Franz Fischler. Und daraufhin hat er, der Wolfgang, den Franz Fischler gefragt, also Herr Dr. Fischler, Sie waren doch jetzt jahrelang in einer Schlüsselposition in der EU. Sie haben doch jetzt so schöne Ziele formuliert. Was von all dem, was Sie jetzt da so propagieren, haben Sie denn umsetzen können in Ihrer Zeit, wo Sie der Agrarkommissar waren? Daraufhin hat er ein bisschen verlegen, war etwas verlegen und dann hat er gesagt, Sie werden doch nicht glauben, dass man in so einer Position irgendwas bewegen kann. Und die Vorgaben kommen woanders, die kommen von den gut organisierten Konzerninteressen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Blick nach Amerika wendet und den Präsident Trump anschaut, ja, dort, wenn jemand Präsident werden will, braucht er Millionen, Millionen, Millionen Dollar für die Kampagne. Woher kriegt er die? Ja, von großen Konzernen, von den Milliardären, denen er versprechen muss, dass die Steuern nicht erhöht werden oder sogar gesenkt werden, dass er nichts tut, was denen wehtut, Und zum Beispiel Klimapolitik oder Umweltauflagen, wird alles weggeräumt. Das hat er versprochen, weil sonst wäre er nicht Präsident geworden. Also der ist ein Getriebener und kein Mächtiger. Und dazu kommen dann noch andere Sachen. Sie haben sicher schon von den Epstein-Files gehört. Und ich habe Ihnen auch ja eben vorhin von John Perkins erzählt, von dem Economic Hitman. Und als ich das verstanden habe, ist mir dann auch klar geworden, dass Korruption meistens Hand in Hand mit Erpressung geht. Also dieser Spitzenpolitiker in Lateinamerika, der sozusagen ein soziales Wahlprogramm gehabt hat, der ist dann sozusagen korrupt geworden. Ja, er ist erpresst worden. Man hat ihm gesagt, pass auf, entweder du spielst da mit, dann geht es dir gut, oder du spielst nicht mit, dann geht es dir schlecht. Also Korruption und Erpressung gehen oft Hand in Hand. Und die Epstein-Files, die bringen da ja auch Beispiele, ne? Dass eben in Schlüsselpositionen sitzen sehr oft erpressbare Leute und wenn die spuren, geht es ihnen gut. Und wenn sie aber das tun, was sie eigentlich tun möchten und was sie vielleicht versprochen auch haben, ja, dann wissen sie, das geht ihnen dann nicht gut, weil sie sind erpressbar. Also die Vorgaben, die kommen von Strukturen, die nicht gewählt sind. Also ein deutscher Spitzenpolitiker hat ja mal scherzhaft, aber durchaus mit Ernst gemeint, hat er gesagt, also die gewählt werden, die haben nichts zu sagen und die, was zu sagen haben, die werden nicht gewählt. Die stehen im Hintergrund. Also die Vorgaben kommen vom tiefen Staat über die Wirtschaft auf die Politik. Das Ganze wirkt sich auch natürlich auf die Kultur aus. Und die sittlichen Werte stehen nicht mehr im Vordergrund. Es wäre aber künftig natürlich sinnvoll, wenn Zukunftsethik an oberster Stelle stehen würde, wenn man sagt, ja, wir sind ja für die Zukunft verantwortlich, für die Lebensqualität aller künftig lebenden Menschen und Mitgeschöpfen. Und das Ganze kann eigentlich nur funktionieren, wenn unsere ganze Kultur eine Kultur der Nachhaltigkeit, der Mitgeschöpflichkeit wird. Die Wirtschaft, die darf nicht profitmaximiert werden, sondern die muss sozusagen das Wohlergehen aller Beteiligten im Auge haben. Und das muss sich sozusagen, es muss sich da sehr viel ändern. Und das Ganze ist keine neue Erscheinung. Der Präsident Theodore Roosevelt, der 26. US-Präsident, hat kurz nach Ende seiner Präsidentschaft, hat er sehr klar gesagt, hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit. Vor mehr als 100 Jahren hat er das gesagt. Also der tiefe Staat ist nicht irgendeine neue Erfindung, sondern das war schon eine ganz alte Geschichte. Ja, dass Politiker viel weniger bewegen können, als man glaubt, das habe ich auch in eigener Anschauung erlebt. Ich habe mitgetan in den 80er Jahren bei einem Projekt Modell Niederösterreich, wo Politiker, Umweltaktivisten, Ökologen und Wirtschaftsleute gemeinsam Veranstaltungen gemacht haben, wie man die lokale Landschaft schützen, fördern kann, eine Entwicklung einleiten kann in Richtung Zukunftsfähigkeit. Und da habe ich den Wolfgang Schüssel kennengelernt. Der hat dort Vorträge gehalten und ich habe Vorträge gehalten. Ich habe ihm zugehört, er hat mir zugehört. Er hat mich dann eingeladen zu einem großen Vortrag für alle Mitarbeiter der Bundeswirtschaftskammer. Da hat er mich vorgestellt als einen Ökologen, dem man zuhören muss, weil da geht es um Dinge, die die Wirtschaft künftig berücksichtigen muss und so weiter. Ja, und dann hat er, damals gab es auch noch die Diskussion um Wasserkraft, Hainburger Au und all diese Dinge, soll man da doch ein Kraftwerk bauen oder einen Nationalpark und ähnliches. Und da hat Schüssel ganz im Sinne einer zukunftsfähigen Energiepolitik hat er da agiert. Und dann wurde er Wirtschaftsminister, dann war er auf einmal zuständig für die Energiepolitik. Da hat er einen Vortrag gehalten vor Publikum, da waren wir alle begeistert und gesagt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir einen Minister, der hat das verstanden. Der hat einen wunderbaren Vortrag gehalten, so ähnlich wie der Franz Fischler bei anderer Gelegenheit. Und dann ist aber die Politik ganz gleich weitergegangen. Also dann auf einmal hat er völlig umgeschwenkt, der gute Schüssel. Mein Freund, man glaubt, jetzt ist der richtige Mann am richtigen Platz, jetzt wird alles anders, jetzt wird eine alternative Energiepolitik eingeleitet. Ja, aber ja, und deswegen ist dieses Buch sehr spannend, Fassadendemokratie und tiefer Staat. Ja, jetzt haben wir uns ausgiebig mit Fehlentwicklungen befasst und jetzt begeben wir uns auf die Suche, wie kann es denn anders sein? Was sollte denn anders sein? Und da beginne ich eben auch mit Ludwig Klages, dem Begründer der Charakterkunde. Und der hat 1913 eine berühmte Rede gehalten, die finden Sie auch im Internet, die empfehle ich Ihnen sehr, Mensch und Erde. Ich werde da jetzt nicht viel draus zitieren. Aber Ludwig Klages war eben ein ganz früher engagierter Vertreter für Naturschutz und hat eben auch in einer sehr klaren Form den technischen Fortschritt und den wirtschaftlichen Fortschritt kritisiert, dass man alles eben nur sozusagen ökonomisch sieht und den wahren Wert und die wahre Schönheit der Natur und des Lebens eigentlich verwirtschaftet. Also Empfehlung, Ludwig Klages ist wirklich in seiner tiefgründigen Kritik an dem Fortschritt zu sehen. Ja. Eine interessante Person ist auch ein früher Professor an der BOKU, damals Hochschule für Bodenkultur. Und das ist eben Adolf von Gutenberg, nachdem das Gutenberg-Haus heißt. Und auch im Türkenschanzpark gibt es das Gutenberg-Denkmal. Und der hat eben auch sehr schön gesagt, der Mensch beherrscht heute die Natur in weitergehendem Maße, beherrscht nicht nur Land und Wasser, die Tier- und Pflanzenwelt, schickt sich neuestens auch an, die Lüfte zu beherrschen. Jeder Herrscher aber hat die Pflicht, die von ihm Beherrschten auch zu beschützen. Schon in diesem Sinne dürfen wir den Naturschutz als eine Pflicht, die dem Menschen aus ethischen Gründen zukommt, bezeichnen. Und er hat auch sehr klare Worte gefunden. Er hat eben gesagt, dazu gehört gegenwärtig ganz wesentlich auch die Erhaltung der Gewässer in ihrem natürlichen Zustande und Verlaufe, nachdem auch diese durch die zunehmende Ausnutzung der Wasserkräfte zum Betrieb elektrischer Kraftanlagen sehr erheblich gefährdet sind. Man muss selbstverständlich diese Benutzung der vorhandenen Wasserkräfte als einen wesentlichen Faktor in der Hebung unserer Volkswohlfahrt lebhaft begrüßen, darf aber doch wohl daneben den Wunsch hegen, dass schließlich nicht jeder Gebirgssee oder Wasserfall für diese Zwecke ausgenützt werde und dadurch diese Zierden der Landschaft gänzlich ausgenützt werden, verschwinden oder doch wesentlich an ihrer Schönheit einbüßen. Also er war ein sehr früher auch Naturschützer eben und hat auch den Alpenverein sozusagen sehr wichtig unterstützt. Ja, vielleicht jetzt ein paar Eckdaten zu Natur- und Umweltschutz in Österreich. Ganz wesentlich waren die Leistungen von Josef Schöffel, der in den 1870er bis 90er Jahren gekämpft hat um die Erhaltung des Wienerwaldes. Damals, da gibt es auch ganz spannende Beschreibungen in seinen Lebenserinnerungen, da schreibt er vom Wienerwald, und da gibt es enorme Parallelen zu heutigen Zuständen, nämlich, dass man behauptet hat, ja, die Privaten, die können viel besser wirtschaften als der Staat, und daher ist es halt viel gescheiter, wenn große Walddomänen privatisiert werden. Und da wurden große Gebiete von staatlichen Wäldern, wurden sozusagen veräußert, und da gibt es eben unglaubliche Geschichten, um sich in einem verhältnismäßig niedrigen Betrag sind große Ländereien an so ein Konsortium verkauft worden. Die haben Holz geschlägert und haben dann das Ganze mit Gewinn noch weiterverkauft, und das ist wieder weiterverkauft worden, und dann sind devastierte Flächen übrig geblieben. Und Forstleute, die sich dagegen gewehrt haben, die sind angezeigt worden. Und der Schöffel hat eben, der war Gemeinderat in Mödling und hat die Tageszeitung für sich gewonnen und hat da eben in aller Klarheit und Offenheit hat er diese Dinge kritisiert, ist auch verklagt worden und hat also da jahrelang hat er da den Streit geführt, und es ist ihm dann doch gelungen, dass sozusagen das Ganze gestoppt worden ist und dass die wackeren Forstleute sozusagen, die man entlassen und bestraft hat, weil sie da nicht mitgespielt haben bei diesen Prozessen da, die sind rehabilitiert worden. Also wir verdanken dem Josef Schöffel, dass wir eben nicht in einer zersiedelten Großlandschaft leben, sondern dass dieser Wald- und Wiesengürtel und der Wienerwald bewahrt worden ist, was für die Stadt Wien ein ganz großer klimatischer Vorteil ist. Aber also jedenfalls Schöffel, ein ganz wichtiger Pionier. In der Steiermark hat sich der Heimatdichter Peter Rosiger sehr verdient gemacht um den Schutz der Natur, der Landschaft, des Waldes. Er hat eine Zeitschrift gehabt, der Heimgarten, und da hat er eben auch diese rücksichtslose Naturzerstörung und die großen Kahlschläge und all das hat er sehr klar und scharf kritisiert. 1913 wird in Österreich der Naturschutzbund gegründet, der sehr aktiv war seit damals und immer noch ist. 1952 wurden die Krimmler Wasserfälle bewahrt vor der Verbauung. Da hätte man natürlich auch ein schönes Kraftwerk bauen können. 1971 wollte man über den Neusiedlersee eine Brücke bauen mit ganz teures Geld und mit gefährlichen Folgen für den See und für die Landschaft. Das war so eine Aufbruchstimmung. Da hat es an der Uni Wien im Audi Max große Veranstaltungen gegeben. Das ist schließlich verhindert worden. Ja, dann auch zu Beginn der 1970er Jahre waren die ersten Kundgebungen gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf, das damals in Bau gegangen ist. Die Bewegung hat stark zugenommen. Es sollte ja dann ein zweites Atomkraftwerk an der Grenze zu Oberösterreich gebaut werden. Also beim Enzkanal, das war das Kraftwerk Stein-St. Pantaleon. Und da war schon der Widerstand sehr massiv. Da hat es in Oberösterreich jede Menge Veranstaltungen gegeben. Und bemerkenswert war auch, dass sich da die Jugendorganisationen ganz massiv eingeschaltet haben. Und es gab damals eben auch sozusagen ein politisches Spektrum von ganz rechts bis ganz links. Gab damals unter den Studenten also eine ganze Reihe von sogenannten K-Gruppen, kommunistische Gruppen, Revolutionäre, Marxisten und Maoisten und andere, die alle so verschiedene Ideologien hatten. Aber es ist gelungen, alle diese Gruppen, denen klar zu machen, dass Atomenergie kein Fortschritt ist, sondern eine Menge Probleme mit sich bringt. Und da gab es eben in dieser Anti-AKW-Bewegung ein politisches Spektrum von ganz links bis ganz rechts. Und das hat die Politik beeindruckt, weil bisher haben sie immer ihr Klientel auf ihrer Seite gehabt und abgegrenzt von anderen. Und so nach dem Prinzip teile und herrsche, wenn ich sozusagen meine potenziellen Kritiker, wenn ich die uneins machen kann, ja, dann habe ich ein leichteres Spiel, als wenn sich die alle einig sind. Und das hat ganz entschieden die Politik, wie man aus eigenen Äußerungen von Spitzenpolitikern hören konnte. Wir waren ganz ratlos, dass sozusagen die Front gegen dieses Großprojekt durch alle politischen Lager gegangen ist. Also da könnte man viel drüber erzählen, was ich erzählen will und was ganz wichtig ist. Und das wird uns gegen Ende der Vorlesung dann auch beschäftigen, ist, dass damals der öffentliche Debattenraum, und das ist das Kernstück der Demokratie, in Ordnung war. Wie der Widerstand enorm groß war, ich war da selber ja auch beteiligt an diesen Dingen. Sie finden auf meiner Homepage allerhand dazu. Da hat dann Bundeskanzler Kreisky, mit dem man durchaus auch persönlich Kontakt haben konnte, ich habe ein paar Mal Gelegenheit gehabt, im kleinen Kreis mit ihm zu über Atomenergie zu diskutieren. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich glaube ja, dass Sie das ehrlich meinen, aber mein Freund, der Sigvard Eklund, das ist der Präsident der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien damals gewesen, den hat der Kreisky persönlich gekannt. Ja, der sieht das ganz anders. Ne? Klar. Und jedenfalls hat die Regierung dann beschlossen, eine Informationskampagne zur Kernenergie zu machen. Also, dass man den Leuten, es war ja damals der Meinung, die Meinung unter den Technokraten, dass man sagt, ja, die Leute sind gegen Atomenergie, weil sie ängstlich sind und sie nicht auskennen. Wenn ich die aufkläre, diese blöden Leute, dann sind sie natürlich auch dafür. Ne? Also so haben manche geglaubt. Und man hat damals die unbequemsten Kritiker hat man einbezogen in die Informationskampagne. Also es ging damals um die wichtige Frage, soll Österreich ins Atomzeitalter einsteigen, sollen wir ein großes Atomkraftwerk und in der Folge zwei weitere in Österreich bauen oder nicht? Und da hängen natürlich viele Aspekte damit zusammen. Und da hat man an unser Institut, ich war damals im Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz tätig, und da hat man vom Ministerium aus an uns die Aufforderung gerichtet, formuliert 100 Fragen, die vor Inbetriebnahme des Atomkraftwerks behandelt werden müssen. Ja, daraufhin haben wir uns hingesetzt, haben wir 135 Fragen haben wir formuliert, und die wurden dann in zehn Themenbereiche aufgegliedert, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit der Atomenergie, Unfallgefahren, Atommüllproblematik, medizinisch-biologische Fragen und andere. Also es sind 10 Themenbereiche. In die hat man die Fragen aufgegliedert und hat dann wieder an uns die Aufforderung gerichtet, so und jetzt nennen Sie uns aber kompetente Leute, die kritisch zur Kernenergie sind. Möglichst Universitätsprofessoren. Ja, das war nicht so einfach, aber da haben wir aus dem Ausland, aus der Schweiz, aus Schweden, aus Deutschland, haben wir da Unterstützung bekommen, auch aus Amerika. Und dann haben diese 10 Themengruppen, die sind jeweils zusammengesetzt worden aus 3 Leuten, die für die Kernenergie waren, aus 3, die kritisch waren. Und denen hat man die Fragen gegeben und über die haben sie diskutieren müssen. Zunächst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein-, zweimal. Und dann gab es in einer Landeshauptstadt vor großem Publikum eine Podiumsdiskussion, wo eben diese Pro und Contra aufeinander gestoßen sind. Und vor dieser Informationskampagne haben sich die Zeitungen nicht und die Medien eigentlich sehr zurückgehalten, weil, wenn man kein Atomphysiker ist, kein Kerntechniker, dann kann man sich ja nur blamieren, wenn man über das Thema irgendwas aussagt. Da sind wir lieber ruhig. Nicht? Aber dann haben sie gesehen, Moment, da gibt es ja leibhaftige Universitätsprofessoren, die gute Argumente gegen die Kernenergie haben. Und dann haben die Medien begonnen einzusteigen. Und das ist sozusagen ihre Schlüsselrolle bei wichtigen Fragen, alle Aspekte, alle Sichtweisen, wie man so ein Problem ansehen und behandeln kann, abzubilden. Also der öffentliche Debattenraum, der war damals intakt. Da ist 2 Jahre lang hat es ein Pro und Contra in den Medien gegeben. Also da hat man zum Beispiel die Kroner Zeitung hat angefragt, bitte schreiben Sie so und so viele Zeichen über Atommüll. Das Gleiche hat einer aus dem Reaktorzentrum gekriegt, auch über Atommüll. Dann hat man noch gesehen, was der andere schreibt. Er hat gesehen, was ich schreibe. Und das ist dann in der Kronenzeitung nebeneinander gestanden. Und da haben die Leute, wenn sie die Zeitung gelesen haben, aha, das sind die Argumente der Befürworter, das sind die Argumente der Kritiker. Und das ist eine Weile so gegangen. Und dann gab es den Volksentscheid, die Volksabstimmung, und da haben ein Drittel der Wahlberechtigten war dafür, fast ein bisschen mehr als ein Drittel dagegen. Also der Stimmenunterschied war 30.000 Stimmen. Das ist mit Nein ausgegangen, nachdem sehr massiv Propaganda gemacht worden ist. Aber in der Zivilgesellschaft hat es eben auch den Schneeballeffekt gegeben, trotz Diskussions Runden gegeben und so weiter. Und ich erinnere mich noch an einen lieben Freund, mittlerweile leider verstorben, der auch dann später Professor an der BOKU war, Werner Quader. Man hat im Juni erfahren, dass am 5. November die Volksabstimmung sein wird in Bad Zwentendorf. Und dass der Werner zu mir gekommen und hat gesagt, du, was hältst du davon, von so einem Schneeballbrief? Ja, habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Na, dann machen wir es so genau. Weil heute, ich hab jeden Tag habe ich eine Veranstaltung gehabt, mindestens. Ja, also das machen wir jetzt. Ne? Und so auf die Art, ein Vortrug. Lieber, und dann hat man hinschreiben können, Onkel Franzi, am 5. November wird das und das sein, und es ist ganz wichtig, dass man da hingeht und, so auf die Art. Und eine Beilage haben sie gewusst, dass man mit dem Plutonium, das da entsteht in dem Reaktor, dass man da nukleare Sprengkörper machen kann, dass viele, viele Dinge haben sie gewusst und so weiter. Naja, das haben wir gemacht, mühsam. Und er war so ein Alternativdenker, auch in Amerika, in der frühen Alternativszene bewandert, hat dann noch ein paar Blumen dazu gezeichnet. Und wir haben dann, in dem ist gestanden, auf diesem Brief, ja, bitte und verteile das weiter. Die BOKU Vervielfältigung, Firma Rigenick, die liefert da. Von dort kannst du das schicken lassen und gibt es an deine Verwandten und Bekannten und Freunde weiter. Ja, wir haben von dem 200 Stück verschickt und haben dann nur mehr bei der BOKU Druckerei Rigenick dann angefragt, wie das geht. Ja, das geht gut. Jeden Tag kriegen sie Anforderungen. 100 Stück, 200 Stück, jemand hat sogar über 1000 Stück. Also da muss man sich vorstellen, eine Idee von einem Menschen, der dann keine Ruhe gibt und es nicht bei der Idee belassen, belässt, sondern das auch wirklich durchzieht. Und die Lehre eben aus diesem Volksentscheid war erstens einmal die, dass man über alle ideologischen Grenzen hinweg an einem Strang gezogen hat, dass man das Gemeinsame vor das Trennende gestellt hat. Und jede fleißige Aktivistin, die Zetteln verteilt hat und Diskussionen geführt hat, und jeder fleißige Aktivist hat sagen können, ohne mich wäre das nicht gegangen. Es war jeder Beitrag wichtig. Ja, also, und das ist ein Beispiel, wie Demokratie funktioniert. Es hat sich die Regierung des Volkes geschämt damals. Ja, die Welt lacht uns aus, wir bauen da ein Atomkraftwerk, das ist fix und fertig, da sind schon die Brennelemente geliefert. Und dann geht es nicht in Betrieb. Ne? Ja, also eine Schande. Ne? Aber man kann rückwirkend sagen, es war sicher keine schlechte Entscheidung. Heute hätten wir einen radioaktiven Schrott dort. Jetzt haben wir auch Schrott, aber der ist nicht radioaktiv, Gott sei Dank. Und das wäre ein enormer Kostenfaktor, das zu sanieren, wenn es nicht schon Unfälle gegeben hätte. Es waren ja damals auch, da könnte man jetzt lange Geschichten erzählen, Jemand von der Geologischen Bundesanstalt hat mir einmal erzählt, sie haben den Auftrag gekriegt, 10 verschiedene Standorte zu beurteilen, also bevor man sich für Zwentendorf entschieden hat. Und sie haben aus hydrogeologischer Sicht, haben sie Zwentendorf an die letzte Stelle gereiht. Es ist dann doch gemacht worden dort, aus verschiedenen anderen Gründen. Ja, also da könnte ich jetzt lange Geschichten erzählen, aber das war sozusagen ein Riesenerfolg der Zivilgesellschaft. Und jetzt ist aber natürlich klar, das war eine schwere Schlappe für Technokraten und für die Verfechter des harten Weges. Und die haben natürlich gelernt, was haben wir falsch gemacht. Ja, diskutieren ist nicht gut. Die Medien, die müssen wir auch ein bisschen besser unter Kontrolle bringen. Sowas wie den Club 2, das wollen wir auch nicht, wo die Konfliktparteien einander ungeschützt gegenüber sitzen. Ich war ja bei etlichen Club 2s auch dabei. Nicht? Und da sitzt dann der Generaldirektor von der und der Firma oder der Verbundgeneraldirektor von der Verbundgesellschaft, und den kann man direkt über die Energiepolitik, kann man sich mit dem streiten. Und damals hat es zwei Sender gegeben, zwei Fernsehsender in Österreich erreichbar. Und jeder, der politisch interessiert war, der hat sich den Club 2 angehört. Also da war eine Reichweite da. Das ist heute alles ganz, ganz anders. Damals haben sich eben Journalisten, einer, der hat bei Profil gearbeitet, der hat ein halbes Jahr lang, hat der recherchiert zu einem Artikel zu Zwentendorf. Und der war so gut, der hat den Kritikern gefallen und den Befürwortern auch. Also das war ein Meisterstück, dieser Artikel. Und das ist das ganz anders. Damals hat es Journalisten gegeben, die haben einen lebenslangen Vertrag gehabt und waren frei. Und die haben da ihre Beiträge geliefert. Heute sind viele Mitarbeiter bei den Medien freie Mitarbeiter, und die wissen ganz genau, sie werden bezahlt für das, nicht was sie arbeiten, sondern für das, was gedruckt wird. Und der weiß ganz genau, was nicht gedruckt wird, wenn es abliefert. Und das ist dann das, was man die Schere im Kopf nennt. Nicht? Die wissen, was gerade Blattlinie ist und so weiter. Nicht? Und man hat eben auch die Medien unglaublich vereinfacht. Also das ist auch ein Kapitel, das ganz kritisch und wichtig ist. Ja, das war eben die Volksabstimmung. Dann gab es zu Beginn der 80er Jahre Auseinandersetzungen über das Kammtal. Da sollten zwei Kraftwerke gebaut werden, Steinegg und Rosenburg. Und ich kann mich noch gut erinnern, mein Freund Werner Gameritt, der diese Gegend hervorragend kennt, der hat sich eben da auch engagiert bei der Bürgerinitiative dort. Und ja, zuerst habe ich mir gedacht, mein Gott, ja, das ist schade, wenn das verbaut wird, aber da werden wir nicht viel großen Widerstand organisieren können. Naja, und er hat mich dann eingeladen zu einer Exkursion, und das war so fantastisch, was wir dort gesehen haben an dem einen Tag. 7 Reptilienarten haben wir gesehen. Ringelnatter, Würfelnatter, Eskulapnatter, Schlinknatter, Smaragdeidechse, Zauneidechse und noch irgendwas. Also Eisvogel, Wasseramsel, Schwarzstorch. Und für mich war dann klar, also man kann eigentlich nirgends in Österreich so viel Natur für so wenig Strom zerstören. Und Es ist dann auch eine Bewegung entstanden, die dann schließlich dazu geführt hat, dass diese Kraftwerke nicht gebaut worden sind. Ja, und dann natürlich die ganz große Bewegung gegen das Kraftwerk Hainburg. Da war auch klar, die Donau, das war lange geplant, dass die Donau in Staustufen zerlegt wird und Grundlast liefert, ganz wertvoll. Aber man hat dann gesehen, wie das Ganze passiert durch die Landschaft. Also hat man in Trockenbauweise einmal das Kraftwerk gebaut und dann hat man die Donau umgeleitet und hat aber großflächig die Au zerstört. Und da ist dann auch klar geworden, dass das dass das aus Natur- und Umweltschutzgründen ein sträflicher Fehler ist, so viel Natur zu zerstören, weil nämlich, das war damals ja so, das Atomkraftwerk Zwentendorf ist nicht in Betrieb gegangen. Man hat gleich daneben, hat man, weil die ganze Stromeinspeiseinfrastruktur dort war, hat man ein großes Kohlekraftwerk hingebaut, Dürrenrohr. Und so ein großes kalorisches Kraftwerk braucht natürlich sehr viel Kühlung. Das ist eine Dampfmaschine und mit einem Wirkungsgrad von ungefähr 30%, ein bisschen mehr kann es auch sein, aber 2 Drittel der Energie oder halt fast 2 Drittel der Energie, die werden weggekühlt. Da wärmt man die Donau auf damit. Und jetzt war klar, dass wenn man ein Dürrenrohr Wärme in die Donau abgibt, die ausreichen würde, um 100.000 Wohnungen zu heizen. Und gleichzeitig will man in Hainburg Strom erzeugen und macht Propaganda für Elektroheizung, dann ist das ja ein Schildbürgerstreich. Und auf der einen Seite zerstört man Natur, um Strom zu erzeugen. Edelenergie, mit Strom kann ich einen Computer betreiben, einen Fernsehapparat, kann ich einen Motor betreiben, der Kraft erzeugt und so weiter. Lauwarme Luft kommt bei einem Computer heraus, kommt bei einem Fernseher heraus, kommt überall als Abfallprodukt heraus. Aber Edelenergie, Strom verwenden, um Wohnungen zu heizen und Luft lauwarm zu machen, das ist eine qualitative Energieverschwendung. Und auf der einen Seite ein Kraftwerk zu bauen, wo man Wärme in die Donau abgibt, die in einer unglaublichen Menge, eben wie gesagt, circa 100.000 Wohnungen könnte man damit heizen. Und für die Donau ist das auch nicht gut. Erwärmung ist gleich Verschmutzung, weil bei der Erwärmung von Wasser, erstens einmal, wenn die Temperatur sich erhöht, erhöht sich ja die Stoffwechselleistung von Organismen. Da gibt es ja die van't Hoffsche Regel, 10 Grad bedeuten eine Verdoppelung des Umsatzes ungefähr. Die chemische Reaktionen laufen da schneller ab. Und gleichzeitig aber wärmeres Wasser löst weniger Sauerstoff. Also der Sauerstoffbedarf der Organismen steigt, aber die Sauerstoffkonzentration nimmt ab. Und das ist eben, wird als Wärmeverschmutzung von Gewässern auch gewertet. Also für die Donau ist diese Erwärmung gar nicht gut. So, das waren halt Gründe, wo klar war, zunächst haben eben die Umweltaktivisten gesagt, ja, wir wollen nicht schon wieder ein Kraftwerk verhindern, wir wollen die Au schützen. Wenn Sie das Kraftwerk so bauen können, dass die Au intakt bleibt, und dann sollen Sie das Kraftwerk bauen, weil es sind keine Kraftwerksgegner, sondern Naturschützer. Ja, aber dann war wieder klar, die bauen das mit Trockenbauweise durch die ganze Au durch, und dann wird die Au auch abgedämmt. Ja, es werden ja Dämme gemacht, und es fallen dann in den abgedämmten Auwaldbereich fallen die Grundwasserschwankungen weg und die Überflutung fällt weg. Und das heißt, dieser ganze Wald kann zwar grün weiter existieren, aber sozusagen seine Eigenart verliert. Und es war damals auch klar, dass das niederösterreichische Naturschutzgesetz im Bereich Landschaftsschutz diesen Bau gar nicht hätte zulassen können, weil da steht drinnen, ein Vorhaben, da fällt das Kraftwerk drunter, ist zu versagen, wenn die Landschaft in ihrer Schönheit und Eigenart dauernd und nachhaltig beeinträchtigt wird und nicht durch Auflagen diese Beeinträchtigung sozusagen vermieden werden kann. Also es war nach dem Naturschutzgesetz klar, das Kraftwerk darf nicht gebaut werden. Außerdem gab es das Ramsar-Abkommen, ein internationales Abkommen, wo Länder Feuchtgebiete nominiert haben als Schutzgebiet. Und da war auch die Region, war fürs Ramsar-Abkommen sozusagen gemeldet. Ja, so eine Art doppelter Schutz eigentlich. Aber über das hat man sich auch hinweggesetzt. Und er gab dann die Bewilligung. Und dann ist etwas passiert, was man eigentlich nicht für möglich gehalten hat. Ein unglaublicher Widerstand und ein Naturschützer war besonders wichtig, das war der Günter Schobesberger, der ein sehr kundiger Verfechter der Gewaltfreiheit war, der eben auch erklärt hat und vorgeführt hat und beraten hat, wie man Gewalt vermeidet. Weil bei allem Widerstand ist wichtig, dass man nicht die Aggression herausfordert. Wenn die Demonstranten gewalttätig sind, ja, dann liefert man der Polizei alle Argumente, ihre viel bessere Gewalt dann zum Einsatz zu bringen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Gegnerschaft zu Großprojekten und überhaupt, dass eben das Prinzip Gewaltfreiheit das einzige ist, das zu vertreten ist. Und Günter Schobesberger hat sich da sehr erfolgreich eingesetzt dafür. Und jedenfalls war, als die Bewilligung erteilt worden ist, sind Trupps in die Au, die von Firmen, die haben sozusagen die Rodung beginnen wollen. Aber da sind dann schon Demonstranten gewesen, die haben Zufahrtswege blockiert, sich dorthin gesetzt und so weiter. Also das waren spannende Geschichten, da könnte ich Ihnen auch vieles, vieles erzählen. Und alle, die dort da dabei waren, die haben fürs ganze Leben, haben die da gelernt. Ja, ich empfehle Ihnen da auch auf meiner Homepage, aber es ist auch im Skriptum hinten drinnen, eine Rede, die ich am 10. Jahrestag dieser Platzbesetzung gehalten habe, wo ich da die Erfahrungen auch ein bisschen geschildert habe. Also da hat sich ungeheuer viel getan, und damals hat eben auch, haben die Medien auch sehr engagiert mitgetan. Es war klar, da war die etwas, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann. Der Vorsitzende der Hochschülerschaft hat es zustande gebracht, einen Shuttle-Dienst einzurichten. Da ist jede Stunde vom von der Hauptuni Wien ein Bus in die Stopfenreiter Au gefahren und von der Stopfenreiter Au zurück. Also das haben die finanziert, das muss man sich vorstellen. Und da war ein unglaublicher Zustrom in die Au. Die Polizei hat auch ein bisschen mitgetan. Da waren Zugfahrtswege, die waren von der Polizei gesperrt und wenn da Leute gekommen sind, da darf ich sie nicht durchlassen, aber dort schaue ich nicht hin. Und da sind die Leute anderswo hineingegangen. Ja. Und also da hat es viele interessante Sachen gegeben. Und auch die lokale Bauernschaft war ganz, ganz hilfreich und wichtig. Die haben Strohballen geliefert. Und da hat man sich dann gut wärmegeschützte Lagerstätten machen können und Zelte aufgeschlagen und so weiter. Etwas war auch ganz wichtig. Die Familie Höferle in Stopfenreuth hat sozusagen Teile ihres Wohnbereichs den Aktivisten zur Verfügung gestellt. Dort war die Zentrale, die sogenannte. Ein Stadel war das Lager, wo all die Güter, die für die Zelt, für die Ausschütze in den Lagern, die sich dann gebildet haben, angeliefert worden sind, die sind dort im Stadel der Familie Höferle gelagert worden. Und das Eingangstor, ein Holztor, war sozusagen das schwarze Brett. Und da ist aufgenagelt worden, was man alles braucht. Zelte, Schlafsäcke und das und das und das. Der ORF ist gekommen und hat das abgefilmt. Ja. Und am nächsten Tag sind die Liefertransporte gekommen. Und das ist alles dort reingelagert worden. Und wer in die Au gegangen ist, in die Lager, da hat es ja mehrere Lager gegeben, der ist einmal bei der Zentrale vorbei und hat aus dem Lagerraum den Rucksack vollgeräumt und hat es in die Au gebracht. Und dort sind dann so Stände aufgebaut worden mit so einem Plastikdachl aus Prügeln zusammengebaut. Und da sind dann Suppen gestanden und Lebensmittel und so weiter. Und den Aubesetzern ist es sehr gut gegangen, ja. Kann mich auch an ein nettes Gespräch erinnern. Ein Gendarm sagt, er sagt, sag mal, wie organisiert ihr das? Ja, so geht es ganz einfach. Wer was spenden will, der spendet das an die Zentrale. Wer in die Au geht, der nimmt was mit davon. Wer Lust hat, kocht und wer einen Hunger hat, isst. Also es geht sehr gut. Ja, also bei uns, das funktioniert das überhaupt nicht. Aber die greifen sie zu, es ist genug da. Also wir haben uns mit den Gendarmen auch ganz gut vertragen. Und da hat es manche gegeben, die waren im Dienst heute und noch im Dienst sind es dann auch in die Au gegangen und haben sich zusammengetan mit den Augenschützern. Also es war unglaublich, ich könnte da viele Geschichten erzählen. Und eine zum Beispiel, ich habe auch zu der Gruppe gehört von Leuten, die dann immer wieder mit Regierungsvertretern diskutiert haben. Also ich bin dann am Abend nach Wien wieder gefahren und in der Früh im Parlament mit Regierungsvertretern diskutiert und dann wiederum mit den Ergebnissen in die Au. Damals hat es noch keine Handys gegeben, da sind wir dann durch alle Lager gewandert und haben die neuesten Mitteilungen verbreitet. Und einmal, wie ich am Abend wieder von der Au, von dem Lager 2, wo ich war, wo auch der Maler Friedensreich Hundertwasser logiert hat, manche Professoren sind mit ihren ganzen mit ihren Studenten auch in die Au gegangen. Ja, also ich bin da in der Finsternis Richtung Stopfenreuth gegangen, neben mir eine dunkle Gestalt und er sagt, kommen Sie bei der Zentrale vorbei? Da habe ich gesagt, ja. Ja, und dann legen sie das in die Kasse und hat mir 1000 Schilling in die Hand gegeben. Also solche Dinge hat's gegeben. Oder ein Student hat mir erzählt, ja, ihm ist aber was Merkwürdiges passiert. Er ist wieder einmal nach Hause, nach Wien, um sich zu duschen und frisch einzukleiden. Und sitzt in der U-Bahn und gegenüber ein junger Mann, der hat einen Apfel in der Hand und der hat einen Apfel in der Hand und einen anderen beißt er ab. Und da hat er sich bei dem Gedanken gedacht, wieso gibt mir der den Apfel nicht? Das war in der Aue so selbstverständlich, dass man da geteilt hat und der sitzt da in der U-Bahn und gibt mir keinen noch den Apfel nicht. Also es waren unglaubliche Geschichten und jeder, der da dabei war, der hat fürs Leben was gelernt, was er dann. Ja, also Kraftwerk-Heimburg, das war eine ganz lange Geschichte. Es gab dann auch die Ökologiekommission, drei Arbeitskreise, eine Kraftwerksplanung, eine Nationalparkplanung und eine energiewirtschaftliche. Ja, 1997 das Gentechnik-Volksbegehren, das erfolgreichste parteiunabhängige Volksbegehren war mit 1,2 Millionen Unterstützungen. Also das war wirklich beachtlich. Ja, jetzt komme ich zu einem alten Paradigma der sogenannten Entwicklungshilfe. Und zwar hat das ein indischer Physiker, hat uns das in dieser Form einmal erzählt, anlässlich eines Kongresses für eine nicht-nukleare Zukunft. Er sagt, uns erklärt man immer, Entwicklung ist gleich Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist Zunahme des Energieumsatzes. Das bedeutet Elektrizitätswachstum. Also ich brauche mehr Kraftwerke. Und das bedeutet dann letztlich Übergang zur Kernenergie. Aber Amulya Reddy, dieser indische Physiker, hat gesagt, diese Kette, Argumentationskette stimmt in keinem Glied. Entwicklung ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Ärmsten. Und das ist sozusagen die Kernaussage, dass man eben jetzt nicht sagt, Entwicklung, ja, das ist es, wenn Wirtschaftswachstum steigt, zunimmt, ja, das ist die richtige Kenngröße. Nein, Entwicklung heißt, dass man Elend abschafft. Und da geht es dann darum, ja, welches Energieproblem gibt es in Indien für den großen Teil der ärmeren Bevölkerung? Die brauchen Energie zum Kochen, zum Beispiel im Brennholz. Wenn ich da ein Atomkraftwerk baue, es gibt ja da einige Projekte in Indien, und Strom erzeuge, das erreicht viele nicht, weil es gibt tausende Dörfer, wo es überhaupt keinen Stromanschluss gibt. Also die haben gar nichts davon. Das Energieproblem der Ärmsten ist ein ganz anderes und erfordert eigene Strategien. Auf diese Sachen kommen wir noch zu sprechen. Also wichtig ist eigentlich die Einsicht, dass eine Verbesserung sozusagen bei den dringenden Bedürfnissen ansetzen muss. Ein ganz wesentlicher Pionier zukunftsfähiger Entwicklungen war Ernst Friedrich Schumacher. Schumacher hat sehr schön gesagt, dass sich die Dinge vom menschlichen Maß entfernt haben. Sie sind zu groß, zu kompliziert, zu teuer und zu gewalttätig geworden. Da braucht man sich jetzt nur Massentierhaltung anschauen oder andere Dinge. Die sind alle zu groß, zu kompliziert, zu teuer und zu gewalttätig geworden. Und die Frage ist wichtig, was ist das menschliche Maß? Die kann man auf ganz viele Bereiche anwenden. Wenn man zum Beispiel sagt, Eigentum ist gut, ja, wird man nichts dagegen haben. Ja, mehr Eigentum ist besser und noch mehr Eigentum ist noch besser. Und ja, das führt dann dazu, dass man sagt, ja, und wenn einer halt Milliarden hat, ist das ja noch besser. Ne? Und wenn ein Missbrauch gemacht wird mit viel Geld, dann gibt es eben andere, die sagen, nein, also es sollte eigentlich gar kein Eigentum geben. Ne? Auch schlecht. Die Frage ist, wo ist das menschliche Maß? Und das ist ganz wichtig. Ne? Grundbesitz. Naja, da kann man jetzt lang diskutieren drüber. Wenn jemand ganze Ländereien besitzt, ist das nicht mehr das menschliche Maß. Nicht? Aber wenn jemand, weiß ich, einen kleinen Bereich besitzt, den er auch nachhaltig bewirtschaftet, dann ist das wahrscheinlich im Einklang mit dem menschlichen Maß. Jedenfalls geht das Ganze auch auf Technik hin und das Schlagwort lautet Small is beautiful und auf dem Gebiet hat Schumacher ungeheuer viel gemacht. Schumacher ist ja ein Schüler des großen Ökonomen John Maynard Keynes. Er ist im Zweiten Weltkrieg, ist Schumacher, er hat in England gearbeitet und ist im Zweiten Weltkrieg als Deutscher in England interniert worden. Und nach dem Krieg aber dann dort geblieben und hat eine Karriere dort gemacht als Berater. Er war ein Energiespezialist auch. Und eben das Buch Small is Beautiful, das wurde auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht und hat geheißen, es geht auch anders, jenseits des Wachstums, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß. Und ich habe auch einen Vortrag von ihm in Wien 1974 aufgenommen. Das habe ich auch digitalisiert, das werde ich vielleicht in den Moodle-Kurs stellen. Weil er hat eine sehr klare schönen Vortrag gehalten. Und wir haben ja schon den Begriff sanfte Technik auch kennengelernt. Und er hat es genannt Appropriate Technology. Und Schumacher ist aufgefallen, dass es in Ländern des Südens Hightech gibt und Primitivtechnik gibt, also Hammer, Meißel, Zangen und so weiter, Handwerkszeuge. Aber die mittlere Technik ist verschwunden. Sagen wir jetzt eine gute Dreschmaschine, die einfach angetrieben werden kann, womöglich durch ein Zugtier, das im Kreis geht oder sonst irgendwas. Mittlere Technik, die effizient ist und leistungsfähig ist. Und daher hat er Technik nach Menschenmaß, ist verhältnismäßig klein und einfach, ist überschaubar, ist fehlerfreundlich, umweltverträglich, billig. Ein Beispiel sanfter Technik ist zum Beispiel diese Schuster-Nähmaschine, die habe ich vor Jahren einmal irgendwo aufgetrieben. Es war leicht, wieder instand zu bringen. Baujahr 1885 und funktioniert immer noch. Und das Schöne ist, es gibt Internetseiten, da findet man noch die technische Beschreibung dazu. Und man findet noch, man kann noch das Zubehör dazu bekommen, die Spulen und die richtigen Nadeln und alles. Also das ist eine Technik, und da müssen Sie sich vorstellen, ich war mal in Afrika und habe gesehen, dass zum Beispiel auf irgendeiner Veranda steht, jemand sitzt jemand mit so einer Maschine, mit so einer alten Singermaschine, und darauf baut sich sein Einkommen auf, weil er repariert dort Sachen. Also das ist Technik nach Menschenmaß. Eine andere Technik, die ungeheuer sinnvoll ist, das ist hier Ausstellung im Museumsquartier damals, und da sehen Sie den Mann mit der ausgestreckten Hand. Das ist ein Pole namens Václav Mikuta, und der hat sich mit solchen angepassten Technikformen befasst und hat gesagt, ja, also der Schuhmacher ist natürlich sein großes Vorbild, aber er will nicht eine angepasste oder mittlere Technik, sondern er will den Leuten moderne Technik anbieten, weil das ja wesentlich gescheiter ist. Und eine Technik, die auch einfach und sehr hilfreich ist, ist das sogenannte hydraulische Widder. Sie müssen sich vorstellen, in vielen Gegenden, in gebirgigen Gegenden, fließt unten in einer Schlucht ein Bachl oder im Tal ein Bachl, und Wasser braucht man aber oben am Berg, weil dort ist es sonnig, dort hat man Häuser hingebaut, oder dort oben ist ein Dorf, unten in der Schlucht nicht. Und jetzt müssen in vielen Gegenden die Frauen darunter über steile, glitschige Felswege und müssen dann schwere Kübel mit Wasser hinaufschleppen. Der hydraulische Widder ist eine Einrichtung. Da fließt jetzt von links, müssen Sie sich vorstellen, Wasser rein. Man macht einen kleinen Stau bei dem Bachl, leitet ein Rohr ab in den hydraulischen Widder. Und da fließt jetzt Wasser, und ab einer gewissen Geschwindigkeit wird ein Ventil zugeschlagen, und der Druckstoß von der Wassersäule drückt eine kleine Menge Wasser hoch hinauf. Und es geht dann so klack, 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 und der hydraulische Widder fördert mit einem Teil des durchfließenden Wassers hoch hinauf. Und das, was Mitsuta und andere mit dieser Gruppe, ja, die haben eine Gruppe angepasster Techniker gegründet. Und zwar, dass man jetzt sagt, eine bewährte alte Sache, wie zum Beispiel dieser hydraulische Widder, wie kann ich den optimieren? Da werden jetzt Computerprogramme gemacht, und da wird geschaut, wie man den Wirkungsgrad verbessern kann, wie man die Konstruktion vereinfachen kann. Auch etwas sehr, ein schöner Ausspruch von Schumacher ist, dass er gesagt hat, jeder drittklassige Ingenieur kann eine komplizierte Sache noch komplizierter machen. Aber etwas verbessern und dabei vereinfachen, dazu gehört ein Hauch Genie. Und das Ziel war eben, Dinge einfach zu machen und zu verbessern und zu optimieren. Und da ist ein Beispiel, das ist ein hydraulischer Widder, der aus Komponenten, wie man sie für einen Gerüstbau verwendet und so weiter, die in Massen billig verfügbar sind, leicht zusammenbauen kann. Und dieses Modell hat Wasser 300 Meter hoch gepumpt, 300 Höhenmeter. Und nach 20 Jahren hat man nur ein Gummiblatterl bei einem Ventil austauschen müssen. Das ist mittlere Technik nach Menschenmaß. Und das ist ein Renner auch in Gegenden wie zum Beispiel Nepal, wo man das unten in der Bachschlucht installiert hat und Die ganze mühselige Arbeit des Wasserhinaufschleppens hat der Hydraulische wieder gemacht. Also ist etwas, was den Ärmsten auch was bringt, billig ist. Oder ein Amerikaner hat diese Solarbox Cookers entwickelt. Das sind Kisten, die einfach der Form sind, zwei verschiedene große Pappkartons, wo man den Zwischenraum mit Zeitungspapier ausstopft, innen mit Alufolie ausgleicht, eine Glasplatte. Und der Deckel hat auch eine Alufolie, die reflektiert noch Sonnenlicht hinein. Dunkle Töpfe, eine schwarze Tasse unten. Und da entstehen in Gegenden, wo gut der Sonneneinstrahlung ist, bis 200 Grad drinnen. Kann man sogar Brot backen drinnen. Und da spart man sich im Brennholz, wo ich sehe schon, die Zeit ist überschritten. Wir machen nächstens weiter und zwar mit effizienten Öfen, die auch entwickelt worden sind. Also wo man sozusagen die Energie, die zum Kochen notwendig ist, wesentlich effizienter nutzen kann. Weil in vielen Gegenden gibt es eine Brennholzkrise, da sind nur mehr Waldreste und ich habe das auch einmal in einem Film gesehen. Da gehen Frauen mit einem Bündel von Holz, Brennholz und schleppen das über Kilometer und kriegen dann ein bisschen Geld dafür. Und wenn man sich vorstellt, was die Wiederbewaldung an Aufwand kostet, also das ist viel teurer als den Wald sozusagen, um wenig Geld wird mehr zerstört, als man hinbringen kann. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, mit weniger Brennholz auszukommen. Und da gibt es eben auch Lösungen. Also es gibt auf diesem Gebiet der sanften Technik gibt es sehr, sehr viel, aber das ist eben auch, wie man dann eben merkt, nicht das Hauptinteresse der sogenannten Entwicklungshilfe, dass man sowas macht, weil lieber exportiert man Dinge, die man bei uns nicht mehr brauchen kann oder die bei uns verboten sind und etikettiert das um als Entwicklungshilfe, als dass man so einfache Sachen liefert. Das ist für viele dann viel zu primitiv, mit dem befassen wir uns gar nicht. Da machen wir doch Hightech. Ja, dann danke fürs Zuhören.